habt schon Predigt über den?
Also eine richtige Predigt, nur nicht diese Woche. Gebet haben wir das immer
okay. So gesagt, ja. Also, jetzt kriegt ihr eine richtige Predigt. Eine ganz interessante Predigt. Ich bin selber begeistert davon. Weil das ist nämlich interessant. Das ist so wie in der Mathematik. Das ist eine Formel mit einer bekannten und zwei unbekannten. Da gibt es so Werte in dieser Formel. Da gibt es den Wert schwach, da gibt es den Wert Kraft und da gibt es den Wert mächtig. Schwach ist die Bekannte und mächtig und Kraft ist die Unbekannte. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das mathematisch so hinkriegen, dass wir am Schluss dann ein Summenergebnis rauskriegen. Ja, da braucht man noch ein paar andere Formeln, damit wir da am Schluss das hinkriegen. Gell? Also mal schauen, was da möglich ist. Gell? Also, die Bekannte. Ich bin schwach. Wer kennt das? Also habe ich mich nicht geirrt, dass man sagen kann, das ist die mathematische Bekannte in dieser Formel. Gell? Mit dem anderen ist es halt so irgendwie, da wissen wir ein bisschen was, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Gibt es viele Vermutungen, möglicherweise auch Täuschungen, Irrtümer. Da schauen wir mal, was wir damit machen können. Aber nur auf was wir vorher gerade gemacht haben, das ist einfach mal spitze. Das möchte ich einfach nochmal wiederholen, weil das einfach so herrlich ist. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat mit mir Koinonia. Da bin ich in ihm und er in mir. Das kommt dann so, weißt du, wie ist das so, wenn einer in ihm und der andere in ihm und die ineinander und so weiter und dann umgerührt. Ihr wisst ja, gell? Ihr kennt ja die Geschichte schon, sage ich immer wieder, mit dem Kaffee und dem Zucker. Das kann man sich so schön vorstellen. Aber das ist die Wirklichkeit, Leute. Diese Verbindung, diese Gemeinschaft mit Christus, das ist es, worum es eigentlich in all dem geht. Wenn wir das erfassen, dann braucht man nicht mehr viel, gell? Dann sprudelt es dann, dann kommt es einfach irgendwie raus aus allen Bohren, dann geht's gar nicht anders, gell? Und alles führt eigentlich auf das hin. Alles, was wir sprechen, was wir tun und so weiter, sollte in diese Richtung gehen. Es geht um diese intensive Beziehung mit Christus, diese Gemeinschaft. Es geht nur um Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir was leisten müssen. Das sagt uns alle, die ganze Gesellschaft, das sehen wir im Fernsehen hinten und vorn und von allen Seiten werden wir umsingelt mit dieser Botschaft. Aber das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Dass wir was leisten müssten. Überhaupt nicht. Das könnt ihr einfach ausradieren aus eurem Bewusstsein. Wir brauchen nichts leisten. Wir brauchen nur sein. Er in uns, wir in ihm. Dann ist alles erledigt. Wenn man jetzt diese Stelle anschaut, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, dann ist es in vielerlei Hinsicht missbraucht worden als Rechtfertigung für unsere Schwachheit. Und wir klopfen uns gegenseitig auf die Schulter und sagen, ja, haben wir eh gewusst, wir sind schwach. Und Christen sind die Oberschwachen, das sind die, die dann so unterm Teppich noch dahin kriechen, sich genieren und schämen für ihr Dasein und irgendwelche komischen, frommen, verkorksten Verhaltensmuster haben, die dann sowieso schon einmal ganz besonders sind. Aber worum geht's da in diesem Vers eigentlich? Mein Freund der Paulus schreibt es. Und ihr müsst euch vorstellen, der Paulus, dessen Fan ich bin, der hat die ganze damalige Welt upside down gestellt. Von Jerusalem an, die ganzen Aposteln waren ein bisschen crazy wegen dem. Endlich ist er wieder weg und wir haben Ruhe oder so, irgendwie haben sie mal gesagt, gell? Über Kleinasien nach Griechenland, später in Rom. Überall hat er seine Spuren da gezogen und man geht davon aus, dass er in Spanien war oder sonst irgendwas, man weiß nicht so genau. Aber immerhin, der schwache Typ da hat irgendwas doch auf die Reihe gebracht, gell? Jetzt müssen wir mit diesem Begriff Schwachheit ein bisschen vorsichtig sein wahrscheinlich. Wenn wir das dann so als Entschuldigung nehmen, na, es passt eh alles, wir sind doch alle schwach, preis den Herrn. Gell? Also bleiben wir so, wie wir sind. Schauen wir uns einmal den ganzen Text an. Weil nämlich, das ist nämlich faszinierend, worum es da eigentlich geht. Habt ihr euch mal den Text schon genau angeschaut? Von 2. Korinther 14, vom Vers 1 an. Nämlich diese Aussage ist im Vers 9 von seiner Schwachheit. Er ist im Schwachen mächtig. Und da gibt es eben ein paar Verse vorher. Und was steht da eigentlich? Und er erzählt, obwohl Eigenlob stinkt, will ich trotzdem auf Visionen und Offenbarung über den Herrn Jesus zu sprechen kommen. Und er sagt, ich kenne einen Menschen, und es ist etwa 14 Jahre her, in der Kraft von Jesus oder von Christus bis in den dritten Himmel versetzt worden. Und er schreibt oder er spricht davon sich selber. Und er hat in etwa und vielleicht wahrscheinlich um ein paar Schuhnummern größere Erlebnisse gehabt wie der Ian McCormack. Ob dabei im Körper oder außerhalb, Gott weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass er, dieser jene, der da stolz sein könnte darauf, ins Paradies versetzt wurde und dass er dort geheimnisvolle, unsagbare Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Im Hinblick auf dieses Ereignis will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch ist nichts, worüber ich mich rühmen kann. Nichts außer meiner Schwachheit. Jetzt, das ist der Zusammenhang. Paulus hat 14 Jahre vorher ein Erlebnis gehabt, wo er vom Geist Gottes in den dritten Himmel, man sagt, das ist der höchste Himmel, es gibt verschiedene Auffassungen, mit dem Billy Smith habe ich mich immer gestritten drum, weil er sagt, in dem Himmel, im höchsten Himmel, dort trinkt man Coca-Cola. Dann habe ich gesagt, da muss es dann noch einen höheren geben, weil da muss es Bier geben. Gell? Das war dann ein Punkt der Uneinheit, aber das war nicht so schlimm. Wir sind noch zu Rande gekommen. Aber egal, wir wissen nicht so viel. Aber jedenfalls, Paulus wurde in diesen dritten Himmel versetzt, wo er einen Einblick ins Paradies bekommen hat und Dinge gehört hat, die alle Grenzen gesprengt haben. Er hat die Gegenwart Gottes erlebt. Er hat erlebt, wo Jesus am Thron sitzt. Er hat erlebt, wo das Ultimative erfüllt ist von dem, was verheißen ist. Das ist einfach unbeschreiblich, was da passiert ist. Und im Kontrast zu dem, sagt er, dafür rühme ich mich dieser Situation wegen, aber nicht wegen mir, meiner Person in Schwachheit. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, was das für Dimensionen mit sich bringt? Wenn du jetzt das eine auf die Waagschale legst und das andere, dass das dann einfach schwach ist und dass das nicht unbedingt jetzt mit der Schwachheit zu tun hat, die wir als Schwachheit verstehen? Wir verwechseln oft Schwachheit mit Unglauben. Schwachheit hat mit Unglauben nichts zu tun, von dem hier die Rede ist. Sondern da geht es wirklich um diese Dimension, dass wir wissen, was ist göttlich und was ist menschlich. Und wir dürfen die zwei Sachen nicht vermischen. Er bezieht, man muss diesen Vers auf das Ereignis im Hinblick, wie er da schreibt, auf dieses Ereignis beziehen. Und dann kommt noch dazu diese Geschichte, dass Gott ihn selbst dann etwas gegeben hat, dass er am Boden bleibt. Dass er wegen diesem übermäßigen Ereignis nicht ausflippt. Und da heißt es, mir wurde ein Dorn ins Fleisch gegeben. Was immer das ist. Ich weiß es nicht, was es ist. Es wird vermutet, dass es eine Krankheit sein könnte. Und er sagt, dass das ein Engel Satans ist, der mit Fäusten auf ihn einschlägt. Und es steht da, er hat dreimal Gott gebeten, dass er von ihm ablassen möchte. Wie oft bittest du Gott, wenn dir was nicht passt, dass es in Ordnung kommt? Paulus hat nur dreimal dafür gebetet. Unser Gebetsleben besteht fast nur aus solchen Gebetsanliegen, wo wir darum bitten, dass es uns besser geht. Paulus war noch dreimal damit fertig. Denn dann kommt die Aussage, um die es hier geht. Der Herr selber hat zu ihm gesagt. Als erstes, lass dir an meiner Gnade genügen. Sprich, das, was du vorher da erlebt hast, lass es genug sein. Wer kann sich vorstellen, dass das genug sein könnte? Wer weiß, wie groß Gnade ist, dass Gnade genügen könnte? Gnade heißt bei uns oft so begnadigt, sozusagen du armer Hund wurdest begnadigt. Sozusagen mit letzter Not noch irgendwie so durchgelassen. Aber bei Gott heißt es, dass Gott jemanden aus seinem Reichtum das Äußerste gibt und ihn damit segnet. Gnade ist das Ultimative, das Gott uns gibt. Und dann sagt er, lass es genug sein, das Ultimative. Wir brauchen immer so irgendwelche Bilder dafür. Wir haben uns an so gewisse fromme Vokabeln gewöhnt. Das Wort Gnade ist ein sehr bekanntes Wort. Und verschiedene andere Worte sind so geläufig, wenn wir jahrelang Christen sind und das jahrelang immer wiederholen und nicht unbedingt jetzt was Gravierendes passiert, dann kann es sein, dass solche Worte irgendwo inflationär werden und wir vergessen, was wirklich die Power dahinter ist. Und da dürfen wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns das immer wieder neu verklickert. Und er weist uns ja auch darauf hin, dass wir uns mit dem Thema Gnade ja entsprechend beschäftigen sollen. Zum einen heißt es, dass wir die Gnade nicht ungültig machen sollen, schreibt der Paulus an die Galater. Denn wenn Gerechtigkeit aus Gesetz oder eben aus Werken, wie auch immer, kommt, dann wäre Christus umsonst gestorben. Das heißt, das Werk Jesu ist sozusagen die ultimative Erfüllung der Gnade. Das heißt also, Gott hat was getan, was wir gar nicht tun können. Und wir sind immer auf den Fokus aus, wir sollten irgendwas tun. Wir sollten am Sonntag zum Gottesdienst kommen. Und er sagt, macht das Werk Jesu nicht ungültig dadurch, dass ihr glaubt, ihr könnt irgendwas tun. Wenn wir irgendetwas tun, um etwas damit zu bezwecken, was die Gnade erfüllt, dann machen wir das Werk Jesu definitiv ungültig. Das muss man sich mal so vorstellen. Das gigantische Werk Jesu wäre umsonst gewesen. Und zum anderen heißt es in Hebräer 12, dass wir darauf achten sollen, dass niemand an der Gnade zu kurz kommt. An dieser ultimativen Ladung des Äußersten, was Gott geben kann, soll man nicht zu kurz kommen. Das heißt also, wenn du einmal ein bisschen Gnade empfangen hast, ist es zu wenig. Drum enden die meisten Briefe, dass da ein Segensspruch ist, wo es heißt, die Gnade Gottes sei mit euch. Und es gibt dann den Ausspruch Gnade um Gnade. Und das ist eigentlich, worum es in einem Glaubensleben gehen darf, dass du Gnade um Gnade empfängst, also aus den Ressourcen, aus der Fülle, aus den enormen Geschenken Gottes, einfach ununterbrochen es fließen lässt. Gnade um Gnade. Achte darauf, dass niemand an der Gnade Mangel leidet. Denn wenn das passiert, dann entwickelt sich eine Wurzel der Bitterkeit. Würde dann aufsprossen und euch zur Last werden, durch die ihr verunreinigt werdet. Das ist so ein ganz üblicher Trick, weil wenn jemand das Gefühl hat, der andere hat mehr, dann entsteht irgendwie so Unrundheit, gell? So bis hin eben zur Bitterkeit, dass man neidisch ist oder sonst irgendwas. Und das ist ja jetzt ganz einfach unter Christen ja oft der Grund, warum es dann Spaltungen und Trennungen gibt, Uneinheiten gibt. Aber wenn man sich vorstellt, dass die Gnade das Ultimative ist und dass es eigentlich keine Begrenzung gibt von dem. Das heißt, jeder hat im Übermaß, jeder hat, ohne dass es ein Limit gibt, dann gibt es ja auch keinen Grund, irgendwie neidisch zu sein. Weil jeder das Äußerste hat. Es gibt keine Begrenzung. So fängt es an. Und dann kommt der besagte Vers der Jahreslosung. Lasst euch an meiner Gnade genügen, oder lasst dir, sagt er ganz konkret zum Paulus, denn meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Eine andere Übersetzung sagt, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und in einer anderen Stelle im Korintherbrief sagt der Paulus, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, für dieses ultimative Geschenk, das uns anvertraut ist, nur ein zerbrechliches Gefäß, also diese Tonkrüge, die besonders nicht alle so schon besonders schön ausschauen, aber das, was drinnen ist. Denn das soll verdeutlichen, dass alles, dass die alles überschwängliche Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, nämlich Gottes Kraft ist und nicht wir selbst. Dieses Kontrastprogramm will Jesus Christus, will der Vater, will der Heilige Geist realisieren. Nämlich, dass eben nicht wir dann irgendwo gut dastehen und sagen, okay, ich kann da irgendwo sagen, ich kann das auf mich beziehen, sondern dass eben gerade das hervorkommt, dass ausschließlich seine Größe, seine Herrlichkeit offenbart wird. Weil das wissen wir ganz genau, wenn wir in irgendeiner Weise das erlebt haben, in irgendeinem Glaubensschritt, wo wir gesehen haben, das schaffen wir auf keinen Fall, und dann kommt das Ergebnis in einer ganz tollen, herrlichen Weise, dann peng, da gibt es überhaupt keine Frage, da wissen wir, Gott hat gehandelt. Und das ist eigentlich der Normalzustand, den er haben möchte. Er möchte haben, dass wir zu der Ruhe kommen von unseren eigenen Werken und damit das zur Entfaltung kommt, von dem er hier spricht. Nämlich, dass seine Kraft, wirklich seine Kraft, in uns ohne Begrenzung ist. Weil die Begrenzung ist ja nicht an seiner Seite, sondern die Begrenzung ist an unserer Seite, weil wir, solange wir können, in unserer Kraft agieren. Wir glauben, dass wir das auch entsprechend kultivieren sollen. Dass wenn wir also eine besondere Begabung haben, wenn wir irgendwas gut können, wenn wir in irgendeiner Weise wo stark sind, dann ist es ja ganz natürlich, dass man sagt, ah, der kann das gut und der ist dort stark. Dann kann das durchaus gerade in der Gemeinde so passieren, dass man sagt, ah, der ist für das zuständig und für jenes zuständig, weil der kann das gut, gell? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der das in seiner eigenen Kraft macht, ist auch sehr groß. Und dann ist es eigentlich daneben. Und darum ist meine Meinung die, dass eine Berufung meistens in dem Bereich stattfindet, wo man schwach ist. Nämlich ein Kontrastprogramm. Dort, wo ich mir nicht zumute, dass ich irgendwas zu Wege bringe, dort ist wahrscheinlich deine Berufung. Damit die Kraft Gottes sich entfalten kann. Ich war jetzt gerade am Willow Creek Kongress, zwar nur als Aussteller für die Zeitschrift Z, aber dort wird ja diese Theorie gelehrt, dass man eben die Begabungen, die man hat, entfalten muss und sozusagen die zur Exzellenz bringen. Ich persönlich glaube das Gegenteil, dass dort, wo wir schwach sind, dass dort die Berufung sein wird und Gott in seiner Herrlichkeit dich gebraucht, um zu zeigen, wie groß er ist. Und du selber wirst überführt von dieser Situation, dass du staunst, dass du das, was du dir selbst nicht zugetraut hast, plötzlich aus dir hervorkommt. Und du weißt in dem Moment ganz genau, das war nicht ich, sondern das war die Liebe und die Kraft des lebendigen Gottes. Und du wirst ihm die Ehre geben, du wirst ihn preisen und du wirst wirklich fasziniert sein und staunen, was da möglich ist. Das mit dem Stachel ist auch so eine interessante Sache. Es gibt ja verschiedenste Theologien. Das ist ja das Schöne. Es gibt Theologie ist die Erklärung dafür, warum etwas nicht geht, was in der Bibel steht. Das wisst ihr, ja? Jetzt gibt es die Meinung, dass das der Beweis ist, dass jeder irgendwie krank sein kann, gell? Weil selbst der Paulus hat eine Krankheit gehabt und die nach dreimaligem Gebet nicht weggegangen ist. Das heißt also, damit muss man sich abfinden. Dann gibt es aber Aussagen, dass Jesus jede Krankheit, jede Schmerz und auch noch dazu jede Schwachheit, steht da, ans Kreuz getragen hat. Ausgenommen deine natürlich. Aber grundsätzlich steht es einmal so allgemein für alle anderen so drinnen. Und jetzt da haben wir da dieses Spannungsfeld. Was machen wir, wenn wir jetzt in unserem Leben so etwas feststellen? Also, wer hat von euch irgendwo ein Wehwehchen? Ich auch. Jetzt haben wir den Konflikt, wenn jemand zu uns kommt, der ein Bedürfnis hat und sagt, pass auf, ich habe die und die Krankheit, könntest du für mich beten? Und ich selber habe jetzt eine Krankheit, die auch da ist und die nicht weggeht. Jetzt sage ich zu dem, du pass auf, ich habe auch eine Krankheit, also du musst dich damit abfinden, das ist irgendwie der Normalzustand, gell? Ich mache das nicht, sondern ich bete für den Kranken. Weil ich sage, das, was da in der Bibel steht, was im Wort steht, hat eine höhere Autorität als das, was ich mit meinen Augen sehe. Und das ist so dieses Spannungsfeld, weil da bin ich jetzt schwach. Da bist du vielleicht auch schwach. Und wie soll ich da jetzt handeln? Muss ich jetzt so lange warten, bis ich selber geheilt bin, dass ich für einen anderen beten kann? Das glaube ich nicht. Sondern möglicherweise kann es sein, wenn du dann erschrocken das ignorierst. Ich meine, das ist nämlich so jetzt ein gefährliches Ding. Es gibt ja auch diese schizophrene Glaubenshaltung, dass mitten in der Krankheit einer sagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, solange bis er dran stirbt. Das ist im Prinzip jetzt brutal, aber es ist nicht wahrhaftig. Also ich persönlich meine, wir sollen dazu stehen, wenn ich eine Krankheit habe, dann habe ich eine Krankheit. Und wenn für diese Krankheit mehrmals gebetet wurde und sie ist immer noch da, dann ist die Krankheit immer noch da. Da brauche ich nicht so tun, als wäre ich jetzt besonders gläubig und sage, die ist nicht mehr da, sondern die ist noch da. Sie ist erst weg, wenn sie wirklich geheilt ist. Und da muss man nämlich aufpassen, dass man eben nicht so einen Knacks kriegt, einen psychischen. Ich kenne Fälle, wo man dann wegen religiösen Wahn in besondere Behandlung eingeliefert wird. Das gibt's durchaus. Man kann sich da etwas einbilden. Das hat aber nichts mit Glauben zu tun. Und ich glaube, dieses Wort von der Schwachheit und diese Kraft in unser Leben zu kriegen und diese Kraft in der Schwachheit mächtig wird, dass das gerade mit dieser Situation zu tun hat. Weil man, jeder von uns hat solche Punkte, wo irgendwas nicht funktioniert. Sei es im Job, Arbeitslosigkeit, sei es in der Familie, in der Ehe. Irgendwo gibt es Punkte, wo etwas nicht funktioniert. Und wir sehnen uns dann noch, dass es funktioniert. Aber es passiert nicht. Und natürlich kommen wir dann in einen Glaubenskonflikt. Was soll man davon halten? Und ich kann das nur sagen, wie ich es persönlich mache. Ich persönlich gebe einfach der Verheißung des Wortes Gottes die höhere Priorität. Selbst wenn ich jetzt das Problem habe, heißt es nicht, dass mein Problem eine höhere Autorität hat als das, was das Wort Gottes verheißt. Und das ist der Kampf des Glaubens. Das ist einmal eine Sache, die spielt sich einmal im unsichtbaren Bereich ab. Das spielt sich bei dir im Herzen ab. Das spielt sich bei dir in den Gedanken ab. Sehr stark in den Gedanken. Weil die Gedanken natürlich auch sehr stark Einfluss nehmen auf dein Gemüt. Weil das merkst, wenn die Kasse leer ist, wie die Sorgen groß werden und wie das über dein Gemüt dein ganzes Sein beeinflusst. Und dann steht da in der Bibel drin, dass er unser Versorger ist, gell? Aber es ist nichts da. Das sind so heiße Dinge, wo die unsichtbare Realität mit der sichtbaren Realität in Konflikt kommt. Und da ist eben die Frage, was tun wir da? Und da gibt es so ein gewisses Vakuum. Und da sind wir dann richtig schwach. Und wenn wir schwach sind, in diesem Sinne, dass wir merken, wir haben es nicht mehr drauf. Ich kann jetzt da tun, was ich will, es ändert an der Situation gar nichts. Dann sagt der Paulus hier, daher will ich nun mit großer Freude, mich meiner Schwachheit rühmen. Jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsvers, zum Thema Freude. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Scheiße tappt. Denn da wird euer Glaube auf die Probe gestellt. Indem ihr erkennt, dass Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren, aber das steht übrigens in Jakobus 1 von Vers 2 an, das wisst ihr aber eh, gell? Das ist ja Standardvers. Also wenn ihr traurig irgendwo seid und so, dann lest einfach diesen Vers, dass ihr wisst, warum ihr euch freuen sollt. Also wenn irgendwas nicht funktioniert in eurem Leben, lest ihr den Vers, dass ihr euch dann freuen könnt, das, was nicht funktioniert. Also, immer Jakobus 1 in der Tasche haben, dann kann man das sofort ziehen und sagen, super, ich freue mich, dass ich wiederum einmal richtig hineingetappt bin. Und dann heißt es eben, freut euch über diese Prüfungen, damit der Glaube sich bewähren kann. Was heißt bewähren? Das heißt, dass der Glaube angewandt werden kann. Weil nämlich der Konflikt, den wir haben, wenn wir in unserer eigenen Kraft agieren, dann kann sich der Glaube nicht bewähren. Dann kann sich nur unsere eigene Kraft bewähren. Dann werden wir sehen, wie viel Kraft wir haben. Und manche Menschen haben viel Kraft. Die schaffen echt viel. Das ist gigantisch, welche Kraft Menschen haben manchmal. Aber du hast da keinen Glauben dadurch. Wenn du merkst, du schaffst es nicht, dann kommst du in den Punkt, wo du den Glauben einsetzen kannst, den du geschenkt bekommen hast. Den Glauben ist nicht etwas, was du aus dir hervorquetscht, sondern das ist, was jeder geschenkt bekommen hat, der Jesus Christus als Herrn und Erlöser aufgenommen hat. Jeder hat ein Grundpaket an Glauben geschenkt. Und mit diesem Glauben müssen wir genau in diesen Situationen agieren. Und dann kann sich der Glaube bewähren und der Glaube führt dann zum Ausharren. Ausharren heißt nicht, einen Glatzkopf zu kriegen, sondern das heißt im Prinzip wie ein Pferd in der Stadt Scheuklappen zu kriegen. Nämlich, dass man nicht mehr von allen Dingen rechts und links abgelenkt wird, sondern klar auf das ausgerichtet ist, was das Wort Gottes verheißt in dem Fall. In der konkreten Situation, wo du drin steckst und wo du sozusagen durchgeschüttelt wirst. Das heißt, der Glaube fängt an, sich zu bewähren und führt hin zum Ausharren. Und es ist immer noch ein Prozess. Das heißt, es ist immer noch nicht unbedingt das Ergebnis da. Aber du kommst in die Situation, dass du nicht mehr von den ganzen Dingen, die dich sonst narrisch machen, abgelenkt wirst. Die Sorgen, die ganzen Probleme, dann das, wo dann von den Freunden und Bekannten noch so der Senf dazukommt und sagt, das geschieht dir recht oder das, was immer dann für gute Informationen kommen. All das stört dich nicht mehr. Und dann heißt's, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist das Ende der Fahnenstange. Das steckt da drinnen. Und das ist die Verheißung. Boah, das ist wieder ein hoher Level. Das ist dann schwierig, dass du sagst, okay, das habe ich noch nie erfahren. Was mache ich jetzt damit? Wenn wir alles, was wir noch nicht erfahren haben, rausradieren müssten aus der Bibel, dann hätten wir ein ganz handliches Büchlein. Aber jetzt überleg einmal, was hast du in der Bibel erfahren, was in deinem Leben funktioniert hat? Dann wirst du draufkommen, dass es die einen oder anderen Sachen gibt, wo du gesehen hast, das war nicht ich, sondern da hat Gott was gewirkt. Da hat er massiv eingegriffen und es ist genau in Erfüllung gegangen, dass seine Kraft in mir mächtig war. Das hat jeder von euch erlebt, ist das richtig? Wer es nicht erlebt, soll schnell reklamieren, damit wir dann einen Reklamationsbrief an den Verlag schicken, dass da irgendwas nicht stimmt, gell? Aber das ist jeder, der Jesus Christus als Herrn hat, hat das erlebt. Und das ist der Eckstein in deinem Leben, dass du sagen kannst, weil das passiert ist, aus dem Grund setze ich auch den Rest meiner anderen Hoffnung auf die Verheißungen, auf das, was da drinnen geschrieben ist. Und diese Verbindung, dass der Glaube sich dann bewähren kann und zu diesem Ausharren führt, das gibt dir dann die Power, in der Phase von dem Zeitpunkt, wo irgendwas aufbricht, zu dorthin, wo die Erfüllung möglicherweise erst viel später kommt. Es ist vielleicht leichter für irgendjemand anderen zu beten, als für dich selber. Drum mach das. Bet lieber für andere als für dich selber. Dreimal für dich und den Rest für die anderen, gell? Es ist auch leichter, dass andere geheilt werden als du selber. Jetzt unlängst hat man ja gesagt, wenn jemand vorm Sterben Angst hat, dann hat er eigentlich noch keine wirkliche Beziehung mit Jesus. Also wenn ihr die Geschichte von Ian gehört habt, dann müsst ihr eigentlich sagen, je früher sterben, umso besser. Also an dem sollte es nicht liegen, wenn jetzt irgendwelche Todesängste kommt. Da könntest du gleich mal abhaken und sagen, bitte, lieber Feind, vergiss das. Ich kenne die Story von Ian, du brauchst mir nichts mehr erzählen. Gell? Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber so gibt es einfache Dinge, wo man einfach sagen, das, was wir bei Gott kriegen, auch wenn es uns jetzt unter Anführungszeichen so schlecht geht, weil man uns geht es ja in Wirklichkeit ja nicht schlecht. Wenn wir dann da weiterlesen, wo er sagt, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, meine Schwachheit, dass ich wegen Christus sozusagen mit Schwachheit lebe, in Misshandlungen, in Beleidigungen, in Nöten, Verfolgung, Bedrängnis und so weiter. Der Lebensstil von Paulus war ja jetzt nicht so komfortabel wie unserer. Wie er da in Lystra und Derbe drinnen war, da haben sie ihn totgeschlagen und die haben ihn vor die Tür getragen, vor das Stadttor getragen, weil ich gedacht habe, der ist tot. Der ist aufgestanden und gesagt, gehen wir wieder rein, weiter predigen. Das musst du mal vorstellen. Was machst du, wenn dich jemand fast totschlagt? Gehst du wieder hin und sagst, jetzt predigen wir weiter? Wir sind ja heute in einer gemütlichen Situation. Noch schlägt uns niemand tot, wenn wir das Evangelium verkündigen. Ich meine, es kann sein, dass du ausgelacht wirst. Das kann ja auch schon schlimm sein. Aber der Paulus hat da ganz ein anderes Kontrastprogramm, von dem er hier spricht. Einerseits diese Begegnung im dritten Himmel und andererseits dann diese Nöte und diese Verfolgung und diese wirklich elementare Drangsale, die der erlebt hat. Ich meine, das muss man sich wirklich einfach mal vorstellen. Das ist einfach gigantisch. Und dann sagt er, gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn deine Schwäche sich wirklich so wie da auswirkt, dass du dann in die Arme von unserem Herrn und Heiland, dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, dem, den alle Macht und Gewalt gegeben ist, in seine Arme fällst, in deiner Schwachheit, dann bist du am richtigen Platz. Darum geht es. Und deswegen müssen wir mit dem Wort Schwachheit richtig umgehen. Es gibt ja dann auch eine sehr schöne Geschichte, wo es heißt, aus der Schwachheit gewannen sie Kraft. Wisst ihr, wo das steht? Ist jetzt Bibelquiz, Telefonjoker gewünscht. Da gibt es nämlich eine schöne Auflistung von solchen Menschen, die sich hervorgetan haben, dass sie überwunden haben, dass sie Dinge getan haben, die einfach nicht möglich waren. Und das wird in Hebräer 11 sehr schön aufgelistet. Da geht es um die Glaubenshelden. Und da steht unter anderem, aus der Schwachheit gewannen sie Kraft. Und das ist das, was unsere Position ist, dass wir aus der Schwachheit heraus diese Kraft gewinnen. Nur so. Weil nämlich aus unserer Stärke, da entwickeln wir oder da kultivieren wir nur diese Stärke. Da möchte ich euch einfach diese Verse nicht vorenthalten. Das ist einfach super ermutigend. Das fängt am Anfang an, was heißt, was der Glaube eigentlich ist. Der Glaube heißt nicht nichts wissen, sondern der Glaube ist die höchste Form des Wissens übrigens. Es ist eine ganz andere Dimension, wo wir was wissen, was ein normaler Mensch gar nicht wissen kann. Das ist Glaube. Und das heißt im Hebräer 11, Vers 1 an, der Glaube aber ist die feste Grundlage dessen, was man hofft. Und ein Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Wow. Das ist die Grundlage. Denn durch diesen Glauben haben die Alten Zeugnis erlangt. Und von denen wird dann anschließend aufgelistet. Durch Glauben verstehen wir, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Er sprach und es ward. Das ist übrigens auch der Grund, warum es legitim ist, dass die Wissenschaft von Urknall redet. Gell? Weil wie Gott sprach, hat so einen Knall gemacht, dass das bis heute nachhallt. Und so wissen wir, dass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren geworden ist, aus dem Nicht-Erscheinenden geworden ist. Und dann kommt eine ganze Liste und dann sagt er, es wären noch so viele zu nennen. Nur würde die Zeit fehlen, nicht ausreichen, wollte ich alles aufzählen. Gideon, Barak, Simon, David, Samuel und die Propheten. Weil sie Gott vertraut haben, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Sie haben den Rachen der Löwen gestopft. Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Und dann kommt diese Stelle, aus der Schwachheit gewannen sie Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen Gott wieder auferweckt hatte. Andere, die Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert, auch das gibt's. Sie verzichteten lieber auf die Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen die Kraft. Das heißt, die haben sicher auch das Buch von ihren gelesen. Wieder andere wurden verhöhnt, misshandelt, weil sie sich an Gott festhielten und so weiter. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt, dass wir sehen, was der Glaube bewirkt. Und doch erfüllt sich die Zusage Gottes zu ihren Lebenszeiten nicht. Denn Gott hat einen besseren Plan. Sie sollen mit uns zusammen ans Ziel kommen. Das heißt also, Gott hat was vor, was er mit uns erfüllen möchte, was selbst diese Helden des Glaubens so nicht erlebt haben, weil Jesus damals nicht da war, weil der Heilige Geist nicht ausgegossen war. Weil wir das jetzt haben, sind wir in einer Situation, wo das, was die als Prophetie, als Vision vor sich hatten, in unserem Leben in Erfüllung gehen kann. Und das ist faszinierend. Und ihr kennt ja die Stelle, der Heilige Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Er kann auf unserer Schwachheit Klavier spielen. Wenn wir uns zur Verfügung stellen, dass er mit uns das tun kann, was der Wille des Vaters ist, dann kann er das entfalten, was diese herrliche Kraft, diese Macht ist, die sich an uns erweisen soll. Da ist diese Stelle, was heißt, ebenso nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an, weil wir nicht wissen, was wir bitten sollen. So, aber der Geist, der sich für uns verwendet, in unaussprechlichen Seufzen. Und so geht es in alle Bereiche hinein. Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, der Heilige Geist ist unsere Leitung. Er leitet uns dorthin, wo wir die vorbereiteten Werke finden, die von Grundlegung an da sind. Das sind Dinge, wo wir im Vorteil sind zu diesen Glaubenshelden, von denen im Hebräer 11 berichtet wird. Und deshalb ist es riesig und deswegen kann der Paulus das auch so sagen, dass er sagt, in meiner Schwachheit bin ich stark, weil ich nichts mehr entgegensetze zu dem, was Gott in meinem Leben erfüllen möchte. Ich stelle dem nichts mehr als Alternativprogramm zur Verfügung, sondern ich stelle mich ganz zur Verfügung für das, was Gott bereitet hat. Und in dem Prozess sind wir drinnen. Und dazu soll man uns auch ganz bewusst entscheiden, dass ich sage, okay, ich will diesen Prozess beschleunigen, indem ich sensibler werde und weniger dem Heiligen Geist den Weg stelle. Dass ich offen wäre und sage, okay, es ist mir eine Freude, dass das geschehen kann, dieser Prozess, der sicher, wenn wir mit diesen Problemen unseres Lebens konfrontiert werden, natürlich nicht immer jetzt diese Freude auslöst, von der hier die Rede ist, weil wir momentan das Problem sehen und nicht das Ergebnis anschauen können, nicht wissen, was am Ende rauskommt. Aber das Ergebnis soll sein, dass wir mehr als Überwinder sind. Und diese Kleinigkeiten, wo er sagt, ihr habt ja noch nicht bis aufs Blut überwunden, sind Kleinigkeiten in seinen Augen, die sind dazu da, dass wir sie überwinden und dass wir an ihnen stark werden. Dass wir dann so ein Glaubenszeugnis kriegen. Und das ist die Frage, ob ihr darauf Lust habt. Einer von euch hat Lust, das ist schön. Weil, wie der Rolf und der Matthias mich gebeten haben, jetzt regelmäßig bei euch zu predigen, habe ich gesagt, wenn ich das tue, dann möchte ich davon was haben. Nämlich, dass wir gemeinsam zu einem Ziel kommen. Das heißt also nicht einfach nur euch am Sonntagmorgen irgendwie unterhalten und dann gehe wieder, sondern mein Wunsch ist es, dass über diese Zeit, wo wir da zusammen sind, am Ende wirklich etwas erreicht wird, wo ein Ziel erreicht wird. Und ein Ziel zu erreichen heißt, man muss sich von einem Punkt zu einem anderen bewegen. Und das ist immer spannend, weil wenn wir uns auf Gottes Ziele zubewegen, da gibt es immer unbekannte Faktoren, weil wir zu sehr, wie wir das vorher schon gesagt haben, programmiert sind auf traditionierte Bilder. Das heißt also, ich weiß es heute nicht, wo genau das Ziel ist. Und ich frage euch, seid ihr bereit, auf so ein Ziel euch einzulassen? Nämlich, soweit ich den Herrn bis jetzt kenne, ist es ein herrliches Ziel. Es ist etwas, wo er sich verherrlicht, wo seine Kraft und Stärke sichtbar wird. Auf das geht's hinaus. Aber was das genau bedeutet, hier für euch in Alfdorf, das weiß ich nicht. Weil ich auch nicht genau weiß, von wo wir weggehen. Weil wir müssen dort weggehen, wo ihr jetzt seid. Wir können nicht woanders weggehen. Das wäre schizophren. Wir müssen also von dem Punkt ausgehen, wo wir jetzt sind. Und dann müssen wir schauen, dass wir das Navigationssystem einstellen und schauen, wo will uns Gott hinführen. Und das, wenn man das Volk Israel anschaut, kann das ganz schön irgendwo wohin führen. Ja? Aber es gibt auch eine Direttissima. Also ich würde mir wünschen, wenn ihr Lust habt auf einen kurzen Weg, auf ein schönes Ziel. Auf ein Ziel hin, das ihm das ermöglicht, dass solche Dinge sich erfüllen. Nämlich, dass seine Kraft in uns wirklich sichtbar wird. Weil es ist ja eine schöne Sache, wenn wir in der stillen Zeit glücklich sind und uns am Wort Gottes erfreuen und damit sozusagen gewisse Hormone ausschütten, die uns gut tun. Aber besser ist es noch, wenn die Welt mitkriegt, dass das so ist. Und das ist dann der eigentliche Beweis. Weil wir sind so, wie diese irdenen Gefäße, wie es da geschrieben steht, die werden dann so von unten her gefüllt. Und wenn wir ein bisschen mehr haben wie früher, dann fühlen wir uns ja schon relativ gefüllt, gell? Aber alle draußen merken erst etwas, wenn es oben übergeht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns so anfüllen und füllen und füllen lassen, bis das einfach da drin keinen Platz mehr hat. Und sagen wir, der normale Kirchenalltag so quer durch Deutschland beschäftigt sich ja nur mit der Veränderung von, was weiß ich, 10% auf 20% und von den besonders Gesegneten von 80% auf 85%. Das spielt sich alles intern ab. Und das ist ja toll. Das ist ja wirklich super, wenn man erlebt, wie Gott wirkt und uns erfüllt durch den Heiligen Geist und wenn dann Dinge so zwischen uns, zwischenmenschlich passieren. Aber da draußen merken sie erst was, wenn es übergeht. Und wollt ihr euch auf sowas einlassen? Wer wäre dabei? Na gut. Die Euphorie ist nicht ganz ausgebrochen, aber ich bitte euch jetzt, während die Musik so richtig salbungsvollen Sound hinlegt, dass ihr sozusagen völlig ausflippt innerlich, dass ihr da auf dieses Blatt raufschreibt, was ihr euch wünscht. Jetzt gibt es zum Beispiel keine Begrenzung. Es gibt kein Limit. Was wünscht ihr euch für diese Gemeinde? Ein Satz. Das Ultimative könnt ihr euch wünschen. Es gibt also wirklich keine Begrenzung. Ihr müsst dann aber auch eure E-Mail-Adresse dazu schreiben, weil ich leite das dann direkt in den Himmel weiter, damit es auch sozusagen kompetent behandelt wird. Weil sonst ist das ja gleich wieder im Papiermüll und entsorgt. Aber also wirklich keine Limits. Wünscht euch das Äußerste für diese Gemeinde. Ein Satz, ein Wunsch. Was wäre das Ultimative, was ihr euch wünschen könnt? Schreibt es da auf den Zettel und bitte macht dazwischen Musik, während da jeder brütet und herausfindet, was das Ultimative ist. Wer braucht einen Kugelschreiber? Ich habe sogar Kugelschreiber dabei. Eure Wünsche, sammelst es dann ein und gibst es bei mir her. Ihr dürft schwach sein. Denn im Schwachen wird seine Kraft mächtig. Und das löse los, dass das in das richtige Lot fällt. Dass der Heilige Geist das mitteilt, was das ganz genau heißt. Nämlich den einerseits den Konflikt, dass wir oft Schwachheit und Unglauben vertauschen. Dass wir wissen, wir können schwach sein. Und dass wir uns in seine Gegenwart fallen lassen. Und dass dann seine Kraft uns erfüllt, dass seine Stärke uns erfüllt und dass die zum Ausdruck kommt. Das bittet den Heiligen Geist, dass das wirklich dieser Unterschied, dieser feine Unterschied, dass der wirklich offenbart wird in jedem von uns, damit wir das dann erleben, dass das sich erfüllt, dass seine überschwängliche, überragende Kraft in unserem Leben wirksam wird, weil wir nicht mit unserer Kraft ihm entgegenstehen. Dass da keine Barrieren sind, dass da keine Hindernisse sind und dass da einfach unser Herz aufgeht, damit das sich erfüllt in Jesu Namen. Das ist, was ich uns allen wünsche. Wir brauchen das ganz riesig. Wir sind alle extrem ausbaufähig auf dem Gebiet. Aber er hat uns lieb. Er hat alles dafür getan, dass es geschehen kann. Und er hat nur einen Wunsch, dass wir ihm nicht im Wege stehen für seine Segnungen. Dass wir nicht mit unseren eigenen Ressourcen arbeiten, sondern dass wir seine Ressourcen nehmen. Dass wir das ergreifen, was er uns anbietet. Und wenn wir das Schritt für Schritt tun, ausprobieren, was da steht, ganz gleich, wie du dich fühlst, ganz gleich, wie deine Probleme sind, dass du sagst, ich vertraue dem, was verheißen ist, mehr als dem, was ich in meinem Leben sehe. Und so wird dann eine objektive Wahrheit zur subjektiven Wahrheit. Weil oft ist für uns die subjektive Wahrheit nur unser Problem. Und wir haben Schwierigkeiten, die objektive Wahrheit zu akzeptieren. Aber so soll das übereinkommen und gleich werden, übereinstimmen. Dass unsere subjektive Wahrheit mit der objektiven Wahrheit in Übereinstimmung kommt. So soll es geschehen. Im Namen von Jesus. Amen. Einen Wunsch habe ich noch, um es zu erleichtern, das, was immer wir da in dieser Phase des gemeinsamen Weges erleben werden, bitte ich euch, dass jeder dieses Buch liest. Wer es sich leisten kann, darf es kaufen, wer es sich nicht leisten kann, der kann es geschenkt haben, aber es sollte jeder lesen. Weil da sind einfach ein paar grundlegende Dinge drinnen. Wenn ihr die schon so wisst, dann braucht man sie nicht noch einmal predigen. Dann können wir schon auf das aufbauen. Was ein Vorteil wäre, um einfach den einen oder anderen Schritt zu beschleunigen. Ich habe hinten so ein Kisterl, wo einige drinnen sind. Ich bitte euch, das einfach zu gebrauchen. Und von der Seite einfach euer persönliches Engagement reinzulegen, zu sagen, okay, ich möchte, dass wir gemeinsam an das Ziel kommen, das Gott für uns bereitet hat und das sich erst offenbaren wird. Aber das ist einfach was Wunderbares, in die von ihm bereiteten Werke zu kommen. Das ist der Unterschied von den eigenen Werken. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das toll ist, in seine Werke einzusteigen? Teilhaber seiner Werke zu sein, Gottes Teilhaber seines Business, wo es keine Finanzkrise gibt, wo er alles gibt, was nötig ist, wo sein Reichtum reale Wirklichkeit ist. Das wünsche ich mir. Amen.